mother scold you so, ain't enough time to go home. If you ain't trying hard, be careful if somebody says you're magnificent and great. Close your ears and wait.
Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
Willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe aus Wissenschaft, Umwelt und Technik. Am Mikrofon für die Wissenschaftsredaktion von Radio Darmstadt, Benjamin Gürkan. Ich freue mich, dass ihr zuhört und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und in unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Genauer gesagt mit dem Phänomen Barack Obama. Der Präsidentschaftskandidat Obama ist ein Phänomen, weil er gewaltige Karrieresprünge hinlegt und es dabei schafft, die Massen zu begeistern. Doch dazu ist er auch der erste farbige Präsidentschaftskandidat der USA. Also was ganz Neues in der amerikanischen Geschichte. Doch wie ist der Erfolg von Obama zu erklären? Wie konnte er es schaffen, die bekanntere Hillary Clinton im Vorwahlkampf zu besiegen? Und die aktuell wichtigste Frage, kann er es schaffen, seinen Gegner John McCain zu besiegen, um dann Präsident der Vereinigten Staaten zu werden? In den nächsten 2 Stunden werden wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben. Im ersten Abschnitt porträtieren wir Barack Obama und geben einen Einblick in seine bisherige Lebensgeschichte. Weiter geht es dann mit dem Vorwahlkampf und der erfolgreichen Kampagne von Barack Obama. Der Fokus dieser Sendung liegt vor allem auf der Kampagne und daher analysieren wir diese Kampagne von Obama aus verschiedenen Blickwinkeln. Im dritten Abschnitt beschäftigen wir uns mit den inhaltlichen Positionen von Obama und seinem Gegner John McCain. Im vierten und letzten Abschnitt möchten wir diskutieren, und zwar über charismatische Politiker im Allgemeinen und über Barack Obama im Speziellen. So viel zu den Beiträgen. Ja, und musikalisch geht es entgegen dem knallharten Präsidentschaftswahlkampf ausgesprochen gediegen und chillig zu. Nämlich mit Trip-Hop, Ambient und House-Tunes von Daft Punk, Nightmares und Wax, Kruder und Dorfmeister, Alter Ego und anderen. Frei nach dem Motto, haut euch auf die Couch, genießt die Sendung und die lockeren Beats und lasst euch zum Nachdenken und Mitdiskutieren anregen. Wir beginnen mit einem wunderschönen Track der englischen Band Nightmares on Wax. Les Nuits heißt der Song und gehört wohl zum Standardrepertoire der Nightmares on Wax Melodien. Viel Spaß! Sie hören Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz mit der Sendereihe aus Wissenschaft, Umwelt und Technik. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Barack Obama, dem ersten farbigen Präsidentschaftskandidat der USA. Wer ist dieser Barack Obama? Das erfahrt ihr jetzt in unserem kleinen Porträt. Barack Hussein Obama wurde am 4. August 1961 in Hawaii geboren. Obama ist also erst vor kurzem 47 Jahre alt geworden. Seine afroamerikanische Abstammung hat er von seinem Vater, denn Obamas Vater stammt gebürtig aus Kenia. Seine Mutter ist eine weiße Amerikanerin aus Kansas. Barack Obamas Eltern lernten sich an der Universität von Hawaii kennen, heirateten, trennten sich aber nach einer sehr kurzen Ehe im Jahre 1963. Als sich seine Eltern trennten, war Barack Obama also gerade 2 Jahre alt. Die Mutter heiratete ein zweites Mal und wanderte mit ihrem neuen Ehemann und ihrem Sohn Barack nach Indonesien aus. Im Alter von 10 Jahren kehrte Barack Obama zurück nach Hawaii. In Hawaii wurde er von seinen Großeltern mütterlicherseits aufgezogen. Die Großeltern förderten den Sprössling nachhaltig und so wie es bisher aussieht, hat sich das auch sehr gelohnt. Denn die Saat, die Großeltern säten, ging sozusagen auf. Und nachdem er seinen Highschool-Abschluss 1979 mit Auszeichnung abschloss, studierte er an verschiedenen Universitäten Politikwissenschaften und schloss dann 1963 mit einem Bachelor ab. Danach arbeitete er nicht mal 2 Jahre im Beratungsgewerbe und im karitativen Bereich in New York und Chicago. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften in Harvard und schloss sein Studium erfolgreich als Doctor of Jurisprudence ab. Danach ging es weiter, beziehungsweise wieder zurück nach Chicago, und er arbeitet dann als Rechtsanwalt in der Kanzlei, die, naja, Obama-typisch kann man fast sagen, auf Bürgerrechte spezialisiert war. Ab 1992 begann dann auch seine politische Karriere in Illinois. Obama organisierte eine Wählerregistrierungskampagne unter afroamerikanischen Wählern für die Präsidentschaftswahl von Bill Clinton. Und dabei stellte Obama das erste Mal seine Fähigkeiten, die Massen zu mobilisieren, erfolgreich unter Beweis. Im Jahre 1996, im Alter von 35, wurde er dann das erste Mal in den Senat von Illinois gewählt und bekleidete dort auch verschiedene Ämter. Und schon in seiner Zeit als Abgeordneter von Illinois zeigte Barack Obama sein sozialliberales Profil. Er setzte sich für verschiedene Gesetzesvorhaben ein, die vor allem die Rechte und Versorgung des ärmeren Volkes verbesserten. Zum Beispiel die bessere medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung oder staatliche Unterstützung für sozial schwache Familien. Außerdem gehörte Barack Obama von Anfang an zu den Kritikern des Irakkrieges. Zur damaligen Zeit, vor dem Hintergrund von 9/11 und dem angekratzten Selbstwertgefühl der Amerikaner, stieß er aber auf taube Ohren. Bei der Wahl zum Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses im Jahre 2000 unterlag Obama dem erfahrenen Bobby Rush. Der erste Anlauf auf höhere Weihen scheiterte also. Allerdings wurde Obama 2002 erneut in den Senat von Illinois gewählt. Soweit erstmal die Entwicklungen und Abschnitte in Barack Obamas Leben bis 2002. Nach einer musikalischen Unterbrechung geht es dann weiter mit dem rasanten Aufstieg von Barack Obama. 1996 hatte das Produzentenduo Daft Punk aus Frankreich mit dem Album Homework den großen Durchbruch. Das Album wurde als Revolution bezeichnet, da Daft Punk Elemente des Rock mit elektronischer Clubmusik verband. Und das ziemlich gut. Und da diese Platte wirklich ein großer Erfolg mit einem einzigartig frischen Sound waren, hören wir im Laufe der Sendung einige ausgewählte Stücke. Als erstes hören wir High Fidelity. Und überlegt doch mal an dieser Stelle, was die zusammengeschnittenen Samples bedeuten könnten. Viel Spaß!
Va, 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 va
Sie hören Radio Darmstadt, am Mikrofon Benjamin Gürkan für die Wissenschaftsredaktion. Unser Thema heute, der große Erfolg von Barack Obama. Wir haben bereits über Obamas Kindheit und seine politischen Anfänge gesprochen. Nun wollen wir kurz den Weg bis zur Präsidentschaftskandidatur aufzeigen. Der fing so an. Im Jahr 2004 begann, ja man kann sagen, der fast schon kometenhafte Aufstieg von Barack Obama, der bis zu dem Zeitpunkt noch amtierende Senator von Illinois, Peter Fitzgerald, hat auf eine Wiederwahl verzichtet und das war natürlich Anlass für Barack Obama zu kandidieren für den Posten des Senators. Und Obama gewann auch die Vorwahlen zur Senatswahl mit 52% der Stimmen und wurde damit offizieller Kandidat der Demokraten. Ja, als nächstes dann mussten natürlich die Republikaner einen Kandidaten stellen, das war der Jack Ryan. Und Jack Ryan hat ein paar große Fehler gemacht, also der Vorsprung zwischen Barack Obama und Jack Ryan war von Anfang an schon ziemlich groß. Und dann erlaubte sich Jack Ryan mehrere Patzer. Zum einen hat er jemanden beauftragt, einen Assistenten, dass eine 24-Stunden-Observation von Obama durchgeführt wird. Also sehr komische Machenschaften bei den Republikanern. Und das war dann natürlich schon sehr negativ für ihn. Er hat dann eine sehr negative Presse bekommen, Jack Ryan. Und er ist dann letzten Endes sogar zurückgetreten, weil er sich gerade hat scheiden lassen von seiner Frau und das war natürlich für die Medien ein gefundenes Fressen, das sie dann auch entsprechend ausgeschlachtet hatten und er trat dann letzten Endes zurück und ließ dann Obama erstmal freies Feld. Das heißt, Obama war dann erstmal ganz allein da als Kandidaten. Es gab keinen republikanischen Gegenkandidaten und natürlich waren die Republikaner jetzt in Zugzwang, was machen. Ja, nach einigen Problemen einen geeigneten Kandidaten zu finden, haben sie dann Alan Keyes dazu kriegen können, dass er kandidiert. Nur kam der eigentlich nicht aus Illinois. Das heißt, er musste erstmal seinen Wohnsitz verlegen. Und ja, er hat sich dann im Prinzip auch vergeigt, denn er hat dann zum Beispiel auch Vergleiche gemacht, unter anderem auch mit Deutschland. Er hat zum Beispiel sinngemäß gesagt, wer Obama wählt, der macht im Prinzip das gleiche wie 1933 die Deutschen, die NSDAP gewählt haben. Also schon ein ziemlich harter Vergleich. Und ja, das war dann im Prinzip der Grund dafür, warum Barack Obama dann auch Senator von Illinois wurde. Und am 4. Januar 2005 legte Obama dann den Amtseid ab und ist seitdem Senator von Illinois. So, weiter geht's mit Musik und zwar von Daft Punk, der wunderschöne Song Alive. Wurde produziert auch, kam auch raus auf Homework, 1996 produziert. Und ja, die Stimmung ist doch sehr clublastig. Also das heißt, es wird jetzt ein bisschen härter, um uns langsam auch schon mal darauf einzustellen, auf den ja etwas härteren Präsidentschaftswahlkampf. Also viel Spaß. die Wissenschaftsredaktion mit einer Spezialsendung über Barack Obama. Und jetzt am Mikrofon auch hier der Marco, Risk-Taker. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch alle willkommen, denn wir sprechen heute über ein hochpolitisches Thema.
Ja, das ist wirklich hochpolitisch und wir versuchen natürlich das Ganze ein bisschen interdisziplinär aufzuziehen. Also du machst ja dann auch nochmal, wirst uns nochmal ein bisschen was erzählen zur Technik später dann, ne?
Ja, also man kann es jetzt nicht als Technik bezeichnen, aber man kann zum Beispiel mal erwähnen, welche Methoden Obama eingesetzt hat, die ihm geholfen haben, sehr viele Wähler zusammenzukriegen oder auch sehr viele Gelder zusammenzukriegen. Mhm. Und zwar Methoden, die hauptsächlich mit neuen Medien zu tun haben.
Ja, das ist nämlich ganz interessant. Da kommen wir später noch zu sprechen. Das werden wir dann auch ein bisschen näher beleuchten. Aber zunächst mal überlegen wir uns mal, okay, wie ging es denn eigentlich weiter? Also es gab da eine sehr viel beachtete Rede. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das mitbekommen. Und zwar in Boston. Das war während seiner Wahlkampfzeit. Da hat er dann eine sehr wichtige Rede gehalten auf dem Democratic National Convention, so heißt das, es findet alle 4 Jahre statt. Und da wird dann so quasi das Grundsatzprogramm der Demokraten immer festgelegt. Und da hat er eine sehr enthusiastische, aber auch eine versöhnliche, eine an die Nation appellierende, visionäre Rede gehalten, die dann auch international und national sehr beachtet war und entsprechende Reaktionen auch ausgelöst hatte. Und spätestens da war er dann auch auf nationalem sowie internationalem Parkett entsprechend salonfähig geworden, der Herr Obama. Und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, am 4. Januar 2005 hat er dann auch offiziell sein Amtseid abgelegt und ist seitdem der Senator von Illinois. Und im Jahre 2007 verkündete Barack Obama dann, dass er sich für die US-Demokraten als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen möchte. Zuvor hat er natürlich, wie das jeder Politiker immer macht, erstmal dementiert, hat es dann erstmal überlegt, okay, sind denn überhaupt finanzielle Ressourcen da? Denn das spielt beim Präsidentschaftswahlkampf eine erhebliche Rolle, ob entsprechende finanzielle Ressourcen vorhanden sind. Sind die nämlich nicht vorhanden, dann kann man es eigentlich direkt abhaken. Manche Experten sagen auch, unter 50 Millionen braucht man gar nicht anzufangen, was schon mal eine heftige Zahl ist, oder Marco? 50 Millionen, ich meine, hier in Deutschland gibt noch nicht mal eine Partei 30 Millionen aus.
Gut, man muss das auch immer in die Referenz sehen, dass wir in Deutschland doch ein paar weniger Einwohner haben als in den USA. Und dann haben wir noch die Problematik, dass wir in Deutschland erheblich mehr Parteien haben. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist es ja in den USA nur 2.
Also es gibt mehr Parteien in den USA, allerdings haben die keine reelle Chance. Das ist der Hintergrund. Und also ich gebe dir da natürlich recht, wir sind schon kleiner. 80 Millionen Einwohner, die USA etwa 300 Millionen. Ja, das sind aber auch nicht so viel mehr als jetzt vom Verhältnis her gesehen, ne?
Das ist richtig. Allerdings, die USA ist ja dann doch durch die Medien doch sehr dran gewöhnt, dass die Leute sehr auffallen. Ja, also da kann man auch, wenn man sagt, okay, man möchte eine Werbung starten für einen Softdrink oder ähnliches, kann man da wahrscheinlich auch nicht mit wenigeren Summen starten, weil einfach die Masse dieser Leute schon an solche Medienüberflutungen gewöhnt ist und deswegen muss man da mit einem großen Hammer schlagen, damit sich da was bewegt.
Ja, vor allem in den USA, ne? Die sind ja alle da entsprechend. Ja, was auch interessant ist in dem Zusammenhang, du hast es vielleicht auch schon mitbekommen, in der Presse wird immer geredet vom schwarzen Kennedy oder vom zweiten Kennedy. Also gibt es ja immer diese Parallelen. Und es ist in der Tat so, dass der sehr talentierte Redner Obama es schafft, eine Aufbruchstimmung im ganzen Land, ja sogar auf großen Teilen der Welt zu erzeugen. Und schließlich gilt die einzig verbleibende Supermacht auch als Motor der Wirtschaft und künftigen weltpolitischen Entwicklungen. Da ist es natürlich kein Wunder, dass die von Krieg, Rezession und Immobilienkrise gebeutelten Amerikaner so etwas wie Hoffnung oder Wandel, Change, brauchen. Obama ist dabei oder hat sie ihnen zumindest in Reden zurückgegeben. Und Ähnliches verbrachte in den 1960er Jahren auch Präsident John F. Kennedy. Auch er war ein sehr beliebter, junger und rhetorisch gewandter Redner, der letzten Endes natürlich auch die Präsidentschaftswahlen gewann. Also die Parallelen zwischen Obama und Kennedy sind auf jeden Fall da. Doch, denke ich mal, jeder wissen sollte, war Kennedys Amtszeit lediglich 2 Jahre. Denn auf einer Wahlkampfreise in Dallas wurde er am 22. November 1963 in einem fahrenden Auto erschossen. Das ist übrigens dann auch, danach ging dann auch die Anweisung, nicht mehr im fahrenden Auto rumzuwinken, ja. Und Ähnliches ist womöglich auch von Obama zu befürchten. Ein Anzeichen dafür ist, dass Obama der erste Präsidentschaftskandidat ist, der vom Secret Service schon im Vorwahlkampf geschützt wurde. Weil normalerweise fängt der Secret Service erst dann an zu arbeiten, wenn die Kandidaten offiziell nominiert worden sind. Und gerade heute hat ja der Parteitag der Demokraten angefangen, der Nominierungsparteitag. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass Barack Obama schon vor über 6 oder 7 Monaten durch den Secret Service geschützt wurde. Also man macht sich wirklich große Sorgen um die Sicherheit von Barack Obama. Und ja, also es gibt auch nicht wenige Leute, die glauben, dass wenn er Präsident werden würde, dass dann gerade aus erzkonservativen Kreisen es doch vielleicht einige Verrückte geben, die sich einen Obama-Tod wünschen würden. Was meinst du dazu?
Ich gehe ganz fest davon aus, dass es da bestimmt einige Durchgeknallte gibt, die verzweifelt versuchen, mit der Waffe das Recht zu schaffen. Das Problem ist, jetzt komme ich wieder zu dem üblichen amerikanischen Vorurteil zurück. Da ist es ja quasi Tradition, dass man sich mit der Waffe seine Meinung macht, weil es gibt da ja auch genug Organisationen, die immer wieder darauf pochen, dass es sein Recht ist, eine Waffe zu haben und damit sich seiner Meinung Kunst zu tun. Aber ich wollte nochmal auf diese Aussage zurückkommen, dass Obama ja doch als junger, motivierter Redner die Leute quasi aufwecken kann und wach machen kann. Da gibt es eine sehr interessante Hintergrundinformation dazu. Es gibt zum Beispiel diesen Standardspruch, der bei Obama quasi der Slogan überhaupt ist, ja, der inzwischen auch schon auf unglaublich vielen Wahlkampfplakaten auftaucht. Das ist Yes, we can. Ja, wir schaffen das, weil wir die ganz tollen Demokraten sind. Wir schaffen das. Huhu. Ja, und diese Aussage ist quasi, die ist nicht Obama zugeschrieben, sondern die wurde Obama von einem seiner Berater quasi in den Mund gelegt. Und zwar von David Axelrod. David Axelrod, man sieht ihn in der Presse eher seltener. Es ist aber so ein ganz niedlicher, kleiner Mensch aus Chicago mit so einem ganz schicken Oberlippenbart.
Also, schicker Oberlippenbart.
Ja, gut, in deutschen Kreisen wird es quasi der Pornobalken genannt, aber gut.
Oh, und das in der Wissenschaftssendung.
Ja, wie gesagt, in allgemeinen deutschen Kreisen. Und auf jeden Fall, also dieser Balken, der impliziert schon einige interessante Aussagen. Es gibt zum Beispiel, das Chicago Magazin hat zu diesem 52-jährigen Berater von Obama gesagt, hey, das ist ja mal ein ganz exotisches Nagetier.
Das haben die wirklich gesagt?
Ja, das haben die wirklich. Naja, sie werden es wahrscheinlich geschrieben haben, weil ein Magazin schreibt meistens.
Also die beiden sind ja auch mittlerweile Männerfreunde, denn der Herr Axelrod war auch verantwortlich für den Erfolg von seinem, von seiner Senatswahl. Denn da kamen die beiden das erste Mal zusammen. Er hat dort sehr, sehr erfolgreich, wie man ja bekanntlich weiß, dort ja den Wahlkampf gemanagt. Und ja, Obama hatte auch den, zumindest aus Sicht von einem noch nicht in den Senat gewählten Kandidaten, den besten Wahlkampf und auch das beste Ergebnis diesbezüglich. Und das ist alles diesem Herrn Axelrod mit dem Pornobalken, wie du es so schön tituliert hast, zu verdanken. Also auch wenn der Mann vielleicht nicht so aussieht, er hat wohl doch einiges drauf. Zumindest weiß er als Spin-Doktor, wie er die Medien zu drehen hat, damit sie so berichten, was Obama will, ne?
Ja, und der, wie gesagt, der Herr Axelrod wird quasi inzwischen als Obamas rechte Hand quasi bezeichnet. Allerdings, Obama hat natürlich noch einen etwas größeren Beraterstab, also das sind nicht nur diese, das ist nicht nur diese eine Person.
Da gehen wir dann später nochmal drauf ein, ne? Oder?
Ich würde sagen, es gibt bestimmt Leute, die haben jetzt ein ganz dringendes Meeting in der Porzellanabteilung.
Genau, ein wichtiges Meeting. Aber damit wir hier mal, weil wir reden ja die ganze Zeit über Dinge im großen Teich, die eigentlich jetzt hier so ein nicht kommerzielles Lokalradio Darmstadt nicht so direkt betreffen, wobei es hat natürlich auch Auswirkungen. Vielleicht fährt der Präsident ja irgendwann mal hier durch, falls er Präsident wird. Also man weiß es ja nicht. Oder der Herr McCain, der ist ja ganz anders da gestrickt, ne? Also in vielen Bereichen, auf denen werden wir auch später noch zu sprechen bekommen. Aber vorher, damit wir einen lokalen Bezug zu Darmstadt herstellen. Spielen wir mal ein Stück von Alter Ego. Unter dem Pseudonym Alter Ego sind die beiden Darmstädter Produzenten Roman Flügel und Jörn Elig Wuttke tätig und sie feiern damit auch wirklich große Erfolge. Kennst du sie?
Selbstverständlich nicht.
Okay. Wie spielt doch bei euch Zera da auch immer viel elektronische Musik, deswegen wundert mich das jetzt.
Ja, aber dafür bin ich doch nicht verantwortlich.
Ach so, okay. Nee, auf jeden Fall gehören die beiden wirklich zu einem der bekanntesten Darmstädter Exporte im Bereich der elektronischen Musik. Und wir hören jetzt mal rein in das doch etwas gediegenere Stück Maskell von Alter Ego. Viel Spaß! Thank you. Das war Alter Ego, Maskell. Schöner Track, oder? Marco?
Du erwartest jetzt wirklich nicht eine Meinung von mir, oder?
Doch. Achso, du hörst die Musik nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, okay. Na, dann spare ich mir das mal. Nicht, dass es jetzt hier noch... Naja. Also, ich fand ihn schön. Okay, also, wir sind immer noch bei Radio Darmstadt. Am Mikrofon Benjamin Gürkan und...
Marco Benecke.
Ja, und wir machen hier eine Sendung für die Wissenschaftsredaktion. Es geht im Thema um den Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama, den Erfolg, der dahinter steht, nämlich seine tolle Grassroot-Kampagne, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, also zunächst mal seine tollen Slogans, die er hatte. Du hast es vorhin schon erwähnt, Marco. Einmal dieses Yes, we can. Ja, wir können. Und am Anfang war es Change. Und als die Hillary dann auch darauf eingestiegen ist, dann hat er dann den Slogan noch ein bisschen geändert in Change we can believe in. Also Wandel, an den wir auch wirklich glauben können. Das war natürlich eine Anspielung an die Hillary, so nach dem Motto, die gehört zum alten Etablissement. Und ja, die wird es natürlich nicht schaffen, entsprechend einen Wandel herbeizuführen, weil ihr Mann war schon Präsident 8 Jahre lang. Und sie ist da so drinne, so abgefuchst, abgebrüht, dass man ihr das eigentlich nicht wirklich abkaufen kann. Und deswegen wurde dann aus Change we can believe in. Und ja, welche Leute stecken denn eigentlich dahinter? Du hast da so eine kleine Auflistung von wichtigen Leuten, die hinter Obama stecken, die seine Kampagne führen und leiten. Vielleicht erzählst du mal was darüber.
Ja, also eigentlich kann man da ja im Prinzip schon nach einer etwas faszinierenderen Altersstruktur sprechen. Und zwar, also wir haben ja eben festgestellt, dass Obama ja inzwischen 47 ist. Und naja, er hat dann quasi seinen Chefstratege, ist dann dieser David Axelrod mit gigantischen 52 Jahren, der auch seine rechte Hand ist, aber den wir ja eben schon ausführlich besprochen haben. Dann haben wir aber auch noch jemanden, der für seine, also für die Äußerungen oder für die Reden von Herrn Obama zuständig ist, und zwar Jon Favreau. Und Jon Favreau ist 26 Jahre alt. Er wird deswegen auch als Babyface bezeichnet, weil er meistens mit einem Dreiderhagebart da ein bisschen die Reden schreibt und wird dann auch von Konkurrenten gerne als Shootingstar in der Redeschreiberszene bezeichnet.
Also nochmal ganz kurz, der Junge ist 26 Jahre alt und ja, schreibt die Reden für Barack Obama. Das ist schon der Knaller.
Ja, also er schreibt die Reden nicht alleine. Also die zwei setzen sich gemeinsam meistens so eine längere Zeit irgendwo hin. John schreibt ganz verzweifelt das mit, was Obama so loslässt, und das wird dann halt noch ein bisschen in eine Form gegossen. Ja, also offiziell muss man ja immer betonen, es ist natürlich das, was die zwei selber sagen, und die wissen ja auch, mit wie sie mit der Presse umgehen. Also offiziell ist quasi John nur jemand, der sich ein bisschen um die grammatikalischen und die richtig guten Sätze kümmert. Also aber nicht der Inhalt, also nicht der Sinn dahinter, sondern nur die Formulierung. Aber was auch sehr witzig ist, ist, wie die zwei sich kennengelernt haben. Wir hatten ja vorhin schon diese denkwürdige Rede des Nominierungskonvents der Demokraten in Boston 2004 erwähnt. Derek stand quasi hinter der Bühne und war ganz begeistert seine Rede am Trainieren und war die auch am Üben, und auf einmal stand John, ein quasi Angestellter in dem Center, auf einmal hinter ihm und empfahl ihm, einen Satz zu streichen, weil er würde es sicher wiederholen. Obama hat ihn dann wohl etwas verwirrt angeschaut, weil was mischt der sich ein, ich will doch nur eine Rede halten, hat sie aber dann wohl gestrichen, und ein Jahr später gehörte John dann zum Team des Senators von Washington. Ja, ich denke mal, da muss man einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Senator von Washington, du meinst von Illinois. Obama ist von Illinois, der Senator.
Ja, schon, aber John hat durch die Kontakte, die er da angeschlossen hat, einen Platz im Team des Senators von Washington ergattert.
So,
das ist doch, ja, das ist doch alles Vitamin B. Das ist doch alles, ne? Man muss doch nur einen kennen, der einen kennt, der einen kennt.
Genau, ja, also im Wahlkampf für den Senat war der Obama ja auch so gut und hatte so einen weiten Vorsprung zu seinen Kandidaten, dass er dann sogar rumgereist den anderen noch geholfen hat, quasi auf ja, auf ein gutes Ergebnis zu kommen.
Ja, aber dann quasi, wie man ja schon festgestellt hat, die Obama ist ja jetzt doch eher einer der jüngeren Kandidaten. Um aber den Altersdurchschnitt in seinem Beraterteam noch ein bisschen runterzudrücken, hat er quasi eine 38-jährige Professorin, die Professorin der Menschenrechte an der Harvard war, quasi eine 38-jährige Professorin auch noch im Team, die quasi ihn noch unterstützt. Und dann haben wir noch, also das, die Professorin ist übrigens Samantha Power, falls es mal jemand nachlesen möchte. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr smarten Wahlkampfleiter, das ist David Buffley.
Von dem bekomme ich immer E-Mails.
Ja, der versucht natürlich auch noch Kontakte in die andere Richtung zu schicken, aber ich denke mal nicht, dass er dir irgendwelche blauen Tabletten verkaufen möchte, sondern da wird wohl irgendwas Konstruktiveres dahinter sein.
Ja, also was man immer drin sieht, donate, bitte spende, spende, spenden, 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 spenden. Und das ist auch schon beim Stichwort. Ja. Also wenn die Kampagne jetzt am 4. November 2008, das ist nämlich der Termin der Präsidentschaftswahl in den USA im November, wenn die Wahl zum 44. Präsidenten der USA beendet sein wird, gilt eigentlich die Kampagne von Barack Obama jetzt schon als geschichtsträchtig in vielerlei Hinsicht. Marco hat es vorhin schon erwähnt, er benutzt wirklich ganz neue Techniken, also was heißt ganz neue? Neu sind die nicht, zumindest nicht technisch gesehen, aber im politischen Sinne sind sie neu, da sie ja in dieser Form noch nicht angewendet wurden, nämlich die Grassroot-Kampagne über digitale Medien. Also Grassroots bedeutet im Prinzip ja Graswurzeln und in Amerika bedeutet das so viel wie Basis, Unterstützung durch die Basis. Und ja, da hat man die Möglichkeit als Grassroot ja sich für seinen Kandidaten stark zu machen auf verschiedene Wege, mit verschiedenen Mitteln. Und Obama hat das wie kein anderer geschafft, entsprechend zu nutzen und da eine richtig große Grassroot-Bewegung zu machen. Hätte man, ich sag mal, vor 12, 13 Monaten davon gesprochen, dass Barack Obama der Präsidentschaftskandidat der Demokraten wird, dann hätte man die Person wahrscheinlich ausgelacht, in Bezug auf die doch sehr starke Hillary Clinton. Und Obama hat es geschafft, nur durch seine Grassroot-Kampagne, also quasi durch die Unterstützung von unten nach oben, und nicht so, wie es die meisten Politiker machen, indem sie ja wichtige Leute, wichtige Wirtschaftsführer einbinden und dass es dann quasi von oben nach unten läuft, sondern bei Obama lief es wirklich von unten nach oben. Das ist ja so, also erstmal grob sein Erfolgsgeheimnis, wie er natürlich dazu gekommen ist, das erklären wir auch noch gleich. Ja, auf jeden Fall interessant ist auch die Summen, die Zahlen, die nackten Zahlen, um die es geht. Das ist auch gewaltig. Also Barack Obama nimmt fast täglich $1 Million an Spendengeldern ein. $1 Million. Das ist schon heftig. Und er gibt auch fast jeden Tag $1 Million für seinen Wahlkampf aus. Also was reinkommt, geht quasi direkt wieder raus sozusagen. Und zum Vergleich, also deswegen hatten wir das vorhin auch schon gesagt, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, dann kann man eigentlich sagen, dass Deutschland so eine Kindergartenveranstaltung ist. Denn die Bundestagsparteien als Vergleich haben im Bundestagswahlkampf 2005 zusammen, Parteien, die jetzt im Bundestag sitzen, zusammen noch nicht mal 70 Millionen Euro ausgegeben. Ja? Also die Union.